Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn zum zweiten Mal, glaube ich schon innerhalb weniger Wochen, auf die Expertise einer Frau zurückgreifen wollen, um mit ihr über das zu sprechen, was gerade im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb passiert. Da wird, sagt sie mittlerweile, mit Angst, mit Einschüchterung, mit Mundtotmachen gearbeitet. Und zwar von oberster Stelle genau so gewollt. Und sie war gerade in den USA, als das hier passierte, die Promotionskandidatin Rumeysa Öztürk der Tufts University, die mitten auf der Straße abgeholt wird von maskierten Männern, Beamte, wie sich hinterher herausstellt, weil sie offenbar einen kritischen Meinungsartikel zu Gaza verfasst hatte. Das sind, sagt sie, Bilder, die auch die amerikanische Öffentlichkeit schockiert haben. Und viele Wissenschaftler stehen jetzt vor der Frage, gehen wir oder bleiben wir jetzt erst recht, um dieser Regierung gegebenenfalls die Hölle heiß zu machen. So formuliert sie das. Herzlich willkommen, Katrin Klüver-Eschbruck. Freue mich sehr. Ja, und wie schaut sie darauf, Chefkorrespondentin Politik bei den Kollegen von The Pioneer, die im Moment vor allem die Koalitionsverhandlungen in Deutschland sehr genau verfolgt und die darüber etwas sagt, was Philipp Amthor nicht gefallen dürfte. Ich zitiere, die Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz ist innerhalb nur einer Woche zusammengefallen wie ein Soufflé. Und Merz steht jetzt sogar in den eigenen Reihen ein bisschen unter Wackelpudding-Verdacht. So viel Kulinarisches hatten wir selten in der Sendung. Herzlich willkommen, Carina Mössbauer. Freue mich sehr. Ja, und da sitzt einer von denen, die diesen Wackelpudding-Verdacht erst möglich gemacht haben, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Nachfolger von Malu Dreyer, der die Arbeitsgruppe 2, glaube ich, so heißt das, Wirtschaft, Industrie, Tourismus geleitet hat, ist ja schon zu Ende. Die ganze Sache sei gerade sehr intensiv, hat er neulich zum Protokoll gegeben. Und das muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben, dass auf der anderen Seite Jens Spahn saß. Herzlich willkommen, Alexander Schweizer. Freue mich sehr, schön, dass Sie da sind. Ja, und wie erlebt dieser Mann das, die Sache mit dem Soufflé und mit dem politischen Wackelpudding. Natürlich wird er gleich sagen, dass das alles gar nicht stimmt und dass er sowieso seit seiner Kindheit Wackelpudding isst und gerne mag und so weiter. Aber es gibt ein paar kleine Hinweise, die andeuten, was da an der CDU-Basis gerade los ist in Kühlungsborn, quasi bei ihm zu Hause. Mecklenburg ist fast der gesamte Vorstand des CDU-Stadtverbandes aus Protest gegen die Parteiführung ausgetreten. In seinem Wahlkreis haben fast 43% die AfD gewählt bei der Bundestagswahl. Er selbst hat das Direktmandat gegen den AfD-Mann Komning verloren. Am Ende stand es 45 zu knapp 20. Fordern deshalb Leute wie Thomas Bareis aus seiner eigenen Partei, dass bald wieder Putin-Gas nach Mecklenburg-Vorpommern fließen soll. Und die Frage, wie findet er das? Herzlich willkommen, Philipp Amthor. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht leichter Einstieg, Herr Amthor, für Sie, ein bisschen launig. Die Ampel hat genau vor einem Jahr das Cannabis-Gesetz, da sehen wir es schon, legalisiert. Sie wollen das unbedingt wieder abschaffen. Klingbeil will daran festhalten. Wer wird sich denn an der Stelle bei den Koalitionsverhandlungen durchsetzen?
Das werden wir mal sehen. Ich würde sagen, in der Schwerpunktsetzung haben Sie da schon richtig adressiert. Da gibt es wichtigere Themen, ändert aber nichts dran. Unsere Position ist, dass wir es abschaffen wollen. Gerade die Sicherheitsbehörden sagen, das hat erhebliche Irritationen ausgelöst. Und wenn Karl Lauterbach gesagt hat, das hat irgendwas zum Thema Jugendschutz beigetragen, kann ich das überhaupt nicht feststellen. Dieses Gesetz hat mehr Probleme geschaffen, als es gelöst hat. Mhm. Und ich finde, es gehört abgeschafft.
Ja, also das wäre jetzt die Ablenkung. Wie wichtig ist Ihnen das denn, dass das jetzt wirklich abgeschafft wird. Sie haben es versprochen.
Ja, da gibt es einige Punkte und die sind uns auch
die wichtig. Sie versprochen haben.
Ja, und deswegen will ich es auch sagen. Sie sprechen es ja richtig an. Es geht um die Frage der Glaubwürdigkeit.
Okay.
Und da ist es so, dass wir mit der Frage, und das klingt ja an in der ganzen Berichterstattung, natürlich mit der Frage der Reform der Schuldenbremse eine enorme Hypothek auf unsere Glaubwürdigkeit
haben. Kommen wir gleich noch zu.
Und deswegen geht es auch jetzt für uns darum, in den Koalitionsverhandlungen unser Programm nicht irgendwie leichtfertig abzuschenken.
So, also das wollen Sie durchdrücken hier?
Ich finde, es gibt für mich persönlich, wenn Sie mich fragen, wichtigere Themen als das.
Herr Amthor, aber, Antwort auf die Frage.
Sie
das abschaffen?
Ja,
werden Sie das abschaffen, ja oder nein?
Wir wollen es. Ob wir es werden, liegt an der SPD. Das müssen Sie Herrn Schweizer fragen. Unsere Position ist, das Cannabis-Gesetz abzuschaffen.
Stopp. Haben Sie gerade gesagt, Also Sie wollen das, aber wer es entscheidet, ist Herr Schweizer.
Nein, er entscheidet es genauso wenig wie
ich, sondern wir verhandeln das. Haben Sie nicht eine Wahl gewonnen?
Ja, aber wir haben keine 50%, um es alleine zu entscheiden. Und da kann ich nur sagen, das stellen Sie sich ja ganz leicht vor in diesen Verhandlungen. Ja, und ist ja in Ordnung, können Sie ja auch so einsteigen. Ich will nur sagen, für uns gilt das, was wir vor der Wahl versprochen haben, das ist auch unsere Position nach der Wahl, nur wird man nicht alles davon vertreten.
Das war ein schöner Satz, können Sie das nochmal sagen?
Ja, und das bleibt doch so, das dürfte Sie jetzt nicht
versprochen haben.
Ja, das, was wir vor der Wahl
unsere Position
haben,
nach der Wahl.
Ist nach der Wahl auch unsere Position, genau.
Und davon, aber ob Sie es durchsetzen oder nicht, wissen Sie noch nicht.
Ja, das ist in Verhandlungen und im Kompromiss zwangsweise so. Ich kann es verstehen, dass Sie jetzt sagen, oh Kompromisse, das ist jetzt ganz schlimm, wenn die Union nicht 100% ihres Programms durchsetzt, aber das gibt doch das Wahlergebnis
nicht. Nein. Kompromisse ist nicht das Thema, aber der fatale Eindruck, deswegen wehren Sie sich auch gerade so, Herr Amthor, ist ja entstanden, dass Sie sich an gar keiner Stelle bislang durchgesetzt haben.
Ja, den Eindruck,
da sitzt der Mann, der sich mit seinen Leuten vollumfänglich durchgesetzt hat.
Das kann ich nicht erkennen, wenn ich ehrlich bin. Schauen Sie sich mal das Sondierungspapier an. Da haben wir von dem Sofortprogramm, das unsere wichtigsten Maßnahmen enthält, in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, 9 von 15 Punkten durchgesetzt. Aktivrente 2000 Euro steuerfrei, Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Unser 5-Punkte-Plan in der Migrationspolitik, der ist im Sondierungspapier geeint worden. Das sind alles Positionen, für die die SPD nicht angetreten ist. Und wenn ich sehe von dem, was geeint ist, ist da sehr viel mehr Handschrift der Union als Handschrift der SPD. Und am Ende gibt es jetzt viele Punkte, und das kann ich verstehen, da gibt es jetzt viel Verunsicherung, weil einige sagen, oh, da stehen jetzt in den Verhandlungen Punkte der SPD auch drin, die nicht unsere sind. Ja, das muss man jetzt verhandeln. Und am Ende muss man vor allem, und das ist schon wichtig, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, dass man sich nicht nur bekriegt in dieser Koalition.
Herr Schweizer, ganz interessant, hat er en passant mal eben so fallen lassen, Herr Amthor, Zurückweisungen an der Grenze. Gibt es das mit Ihnen jetzt oder habe ich da irgendwas verpasst?
Also es findet ja schon statt. Ja, wir haben ja gerade heute auch gehört durch die Bundesinnenministerin, dass rund 50.000 Menschen in den letzten Monaten...
Das ist ja nicht das, was er meint.
Das ist aber das, was stattfindet.
Nee, aber was meint er denn, wenn er sagt, das wird jetzt genauso kommen?
Ich glaube, das müssen Sie ihn fragen.
Ich kann Sie ihn erklären. Ich meine Zurückweisung mit
Asylbesuchen. Ich weiß nur, dass es stattfindet, 50.000 Menschen an den Außengrenzen Deutschlands. Und ich glaube, das ist ein starkes Signal, dass schon einiges passiert.
Aber Frau Mössbauer fragen, wie schauen Sie denn darauf? Das ist ja sehr interessant, ne, was hier gerade passiert.
Naja, also es zeigt da auf jeden Fall, dass auch in der ersten Runde der Sondierungsverhandlungen so ein paar Überschriften gefunden wurden, wo man erst das Gefühl hatte, da wurde sich geeint. Und der Teufel steckt dann aber im Detail. Also bei diesen Zurückweisungen ist ja dann danach der Streit aufgebrochen, was bedeutet denn in Abstimmung? Und genau darüber wird auch immer noch gestritten. Also heißt in Abstimmung, man muss nur die Nachbarn informieren, oder heißt das, wir müssen da möglicherweise auch wirklich Abkommen schließen? Und das ist natürlich schon so eine Art Gretchenfrage jetzt, weil die Union dieses Thema im Wahlkampf extrem aufgeblasen hat. Und der Eindruck, der bislang entstanden ist jetzt durch dieses Schuldenpaket, ist natürlich definitiv so, dass die Sozialdemokraten in Führung gegangen sind. Und der Druck ist enorm auf Merz, dass er jetzt liefert und vor allem, dass er irgendwie auch natürlich was nach Hause bringt, was das Wahlergebnis entsprechend widerspiegelt, weil die Union natürlich wesentlich stärker ist als die Sozialdemokraten. Aber aktuell sieht es danach aus, als hätten die Sozialdemokraten die Union zum Frühstück verspeist. Und das führt wirklich zu Unruhe, Frustration und Enttäuschung in den eigenen Reihen.
Wenn man sich das Gesicht mal anschaut.
Nein, also ich bin nur nicht überzeugt von den Wackelpudding und irgendwie Frühstücksmetaphern. Das widerspiegelt aus meiner Sicht nicht den Verhandlungsstand.
Können wir mal kurz nachfragen, Herr Schweizer, Cannabis-Gesetz wird abgeschafft oder bleibt?
Ich will zunächst mal sagen, ich glaube, hier hat niemanden verspeist. Das glaube ich auch.
Müssen Sie jetzt sagen, müssen ja jetzt Freunde sein.
Ja, es reicht, wenn wir erstmal Kollegen werden. Das ist schon mal viel wert.
So,
ne?
Ja,
ist ja die Vorstufe.
Ist ja auch richtig.
Als jemand, der schon lange in Koalition arbeitet, finde ich, um jetzt zum Thema Freundschaft dann noch was zu sagen, Herr Amthor, diese Rechenschieberlogik, wer hat sich an wie vielen Punkten durchgesetzt, das kann man machen, es trägt aber nicht zu einer guten Koalition bei. Am Ende ist eine gute Koalition und ein guter Koalitionsvertrag dann gefunden, wenn man gar nicht mehr erkennt, wer sich jetzt mit welcher Position durchgesetzt hat, weil man gemeinsam sagt, das ist eine gute Idee und das machen wir jetzt. Das gilt für Cannabis-Gesetz genauso für Zurückweisungen.
Das heißt, wie machen Sie es da bei Cannabis? Wie machen Sie es bei Cannabis?
Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, schauen wir uns an, was das bisher gebracht hat, ob die Ziele vom damaligen Gesetz erfolgt sind, dann gehen wir realistisch damit um. Ich bin nicht dafür, dass wir es schon wieder abschaffen. Ich bin aber dafür, dass wir sagen, wenn es was zu korrigieren gibt, dann tun wir das. Ist nicht spektakulär, wäre aber eine kluge Idee.
Er will es ja abschaffen. Ne? Sie wollen es ja abschaffen.
Das ist jetzt nicht meine Privatmeinung nur, sondern es ist die Position der CDU. Das haben wir vor der Wahl versprochen. Dafür treten wir auch jetzt an. Aber ich will den Punkt schon aufgreifen. Herr Schweizer hat recht in der Frage, die Rechenschieberlogik, wer hat sich wo durchgesetzt, das ist gar nicht der zentrale Punkt. Deswegen geht es schon darum, eine gemeinsame Erzählung auch zu bringen. Aber auf den Vorhalt, die Union hat nichts durchgesetzt, erlaube ich mir dann schon auch auf die Realität hinzuweisen, dass die jetzigen Verhandlungsergebnisse an sehr vielen Stellen unsere Handschrift tragen, gerade in der Frage der Wirtschafts- und der Migrationspolitik, wo wir den Politikwechsel zentral eingefordert haben.
Sie spüren doch, was da an Enttäuschung da ist.
Natürlich. Ne?
Heute, gerade aktuelle Umfrage, Sie stehen noch genau einen Punkt vor der AfD.
Ja, und ich glaube, das hat auch damit zu tun.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich glaube, das hat schon mit der Performance zu tun, wenn wir die ganze Zeit jetzt nur versuchen, gegenseitig Punkte zu machen und vor allem nicht in das kommen, was die Leute eigentlich erwarten, nämlich umsetzen. Wir haben jetzt einen ewig langen Diskussionsprozess und es muss darum gehen, naja, es ist schon ein entscheidender Punkt. Wir werden doch daran gemessen, ob diese Regierung liefert und den Politikwechsel, den sie angekündigt hat, auch schafft.
Genau, was sie vor der Wahl versprochen haben, Herr Amthor.
Ja, und deswegen ist es auch so, dass diese Frage...
Das muss man gar nicht auf die SPD zeigen. Sie werden an dem gemessen, was Sie sehr laut vor der Wahl versprochen haben.
Fakt ist, dass die AfD gewinnt, kann ja auch nicht im Interesse der SPD sein. Beide Parteien haben in den Umfragen jetzt seit der Bundestagswahl nochmal verloren. Und deswegen können wir damit auch nicht zufrieden sein. Fakt ist aber, die Menschen werden auch nicht davon überzeugt werden, wenn man jetzt alleine nur redet, um Vertrauen zurückzugewinnen von den politischen Rändern, müssen wir dazu kommen, dass wir die Gesetze auch tatsächlich ändern, dass sich in der Politik etwas ändert. Und dafür müssen wir jetzt eine stabile Regierung bilden.
Ich habe neulich, Frau Mössbauer, eine interessante, das war nicht nur eine Umfrage, es war eine Studie von Demokratieforschern, die sagten, es gibt so einen harten Kern von ungefähr 40% der Wähler, die das mit den Wahlversprechen ganz ernst nehmen. Und die sind sehr enttäuscht und reagieren auch sauer, wenn dann am Ende genau das Gegenteil passiert. Da kann man denen auch tausendmal sagen, sie nicken, Kompromiss und so weiter muss man verstehen. Und bis zu einem bestimmten Punkt sind die Leute ja auch in der Lage, das nachzuvollziehen. Aber wenn man so weit rausreitet und immer wieder erzählt, die Schuldenbremse ist die DNA der CDU, dann gibt es da irgendwann den Moment, wo das kippt, wo die Leute sagen, was erzählt ihr da eigentlich?
Ja, definitiv. Also es hängt natürlich davon ab, auch welche Erwartungen man weckt im Vorfeld einer Wahl. Und Merz ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch bei vielen Punkten in vielen Themenbereichen sehr hoch auf den Baum geklettert. Vom ersten Tag an diese Zurückweisung und bei der Schuldenbremse, ehrlicherweise muss man sagen, er hatte zwischendrin immer mal wieder so Momente, wo er durchaus rhetorische Dehnübungen gemacht hat bei dem Thema Schuldenbremse. Aber meistens kam der Generalsekretär Carsten Linnemann sofort um die Ecke und hat
manchmal
die Diskussion
kam er auch
wieder.
Zu uns und sagte
ich
das
hab's
auch
gesehen,
hier.
Auch bei uns im Interview hat er gesagt, die Schuldenbremse ist, Zitat, zementiert. Also der Eindruck ist schon eher entstanden, dass die Union definitiv für die Schuldenbremse kämpft und zumindest die Reihenfolge ändern würde. Also wenn, hieß es ja immer, Haushalt konsolidieren, sparen, priorisieren, die anderen sind nur zu dumm, mit dem Geld umzugehen. Und dann maximal, wenn es dann nicht ausreicht, dann sind wir vielleicht auch bereit, gerade auf Länderebene was dran zu schrauben. Mhm. Aber jetzt ist ja so eine Art Dammbruch zu verfolgen gewesen, innerhalb kürzester Zeit. Und ja, ich gestehe Ihnen auch zu, dass das, was im Oval Office passiert ist, so von der Brachialität noch mal eine besondere Qualität einfach hatte. Und da kann man auch sagen, okay, das haben wir so nicht kommen sehen, obwohl ja von der zweiten Amtszeit Trump auch schon erwartbar war, dass sie sich zurückziehen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber sei es drum. Selbst wenn man sagt, das ist jetzt nochmal eine neue Zeitenwende, glaube ich, hätte man das kommunikativ ganz anders einfliegen müssen. Und das wird nämlich auch intern in der Partei kritisiert und auch als kommunikativer Totalschaden gesehen, dass man beispielsweise in diesem ersten Papier, indem man dann geschrieben hat, man hebelt die Schuldenbremse aus für Verteidigungsausgaben, man gönnt sich ein Sondervermögen, Infrastruktur, man geht ran auf Länderebene, keinen einzigen Spiegelstrich Platz hatte für dieses Thema. Eigentlich stehen wir ja für Konsolidieren und Sparen. Und da ist schon von Anfang an sozusagen etwas in Schieflage geraten. Und das ist auch deswegen der Grund, warum ich sage, er steht jetzt in den eigenen Reihen so ein Stück weit unter Wackelpudding-Verdacht, weil ich führe sehr viele Gespräche auch mit Kollegen von Ihnen und die sagen, sie trauen ihm nicht mehr so ganz, dass er eben auch bei anderen Themen dann wirklich steht, zum Beispiel beim Thema Steuererhöhung. Und dass er bei anderen, an anderen Punkten, wofür die Union eigentlich stehen sollte, und es ist jetzt wichtig, ich sehe es auch, dass man das am Ende nicht irgendwie prozentual aufbricht, wer hat wo sich durchgesetzt, aber dass die Union auf jeden Fall diese Wende, die sie versprochen hat, schon liefert.
Eine Politikwende, eine sozialpolitische Wende, eine migrationspolitische Wende. Frau Klüver-Eschbruck, wir wollen gleich über Amerika sprechen, aber dennoch auch an Sie die Frage, die Sie auch die deutsche Politik beobachten. Was wir da gerade auch erleben, das ist ja auch der Kampf ums Narrativ, ne?
Ja, also ich meine, ich finde es, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt gerade wieder in den USA war und weil einfach Obstruktionismus einfach die Tagesordnung bestimmt. Und ich finde und fand im Übrigen auch, wie damals die Koalition mit der Corona-Krise und mit der Pandemie umgegangen ist, als ich noch in den USA war, die Tatsache, dass hier um Konsens geringt wird, also dass Konsens immer noch im Mittelpunkt steht und dass es Verhandlungsmasse gibt und dass Verhandlungsmasse auch und da ist der Narrativ noch nicht gefunden. Und ich war bei der Außenpolitischen Rede von Friedrich Merz bei der Körperstiftung kurz vor der Wahl, der nochmal sagte, das, was es unter mir geben wird, ist eine Fraktionsdisziplin, also das, was wir nicht erlebt haben bei der letzten Bundesregierung, dass jeder hauptsächlich mit den Medien sprach, nicht mit sich selbst und vor allen Dingen auch nicht mit der Bevölkerung. Das empfinde ich als hehres Ziel. Das kann ja vielleicht noch kommen. Also die narrative Klammer muss stimmen, die muss halten. Denn wenn diese Koalition auseinanderbricht, dann droht uns eben dieses Szenario, was Sie eben schon aufgemalt haben, nämlich ein relativ schneller, möglicher Wahlsieg einer AfD. Also das ist jetzt, der Druckmoment ist ganz klar da. Aber für mich, die ich jetzt gerade wieder mit der US-Brille komme, ist die Tatsache, dass um Konsens gearbeitet wird, dass auch raustelegrafiert wird an die Bevölkerung. Demokratie ist ein hartes Brot. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und es gibt Dinge, die man dann auch aufgeben muss, gegebenenfalls. Das zeugt für mich doch faktisch immer noch von einer Reife, die wir hier haben im System, die wir an großen Demokratien, die zum Beispiel nächstes Jahr ihr 250-jähriges Bestehen feiern, nicht mehr in Summe sehen.
Was Frau Mösper meint, ist, es gibt ja so wirkliche Talking Points, so Dinge, die Sie sozusagen so klar, so hart in den Raum gestellt haben. Lass uns mal bitte ein paar Punkte durchgehen. Migration. Sie meinten vorhin, Sie sind ein bisschen abgehauen, sagten, passiert doch an der Grenze. Ich meine, Sie haben jede Menge Grenzen bei sich da in Rheinland-Pfalz. Ja, das ist wichtig. Drei, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, wir sind mitten von Europa, ja.
So, genau, so kann man es auch formulieren. Das sagt Frau Redinger auch so, die Ministerpräsidentin aus dem Saarland. Der Fünf-Punkte-Plan von Merz, von dem Sie sagen, das ist unser Thema und da müssen wir jetzt auch liefern.
Genau.
Und das war einer genau dieser zentralen Punkte. Gehen Sie den mit? Was würde das bedeuten für Sie, für Ihr Bundesland?
Das wäre ein Armutsprogramm für unser Bundesland, muss ich Ihnen offen sagen. Also wenn wir die Grenzen dicht machen würden, das war ja Teil seines Fünf-Punkte-Plans.
Nein.
Ja, das war genau der
Punkt. Was denn sonst?
Es ging nicht um Grenzkontrollen, sondern Grenzschließungen. Das ist ein großer Unterschied. Bei Grenzkontrollen bin ich sehr dafür. Da, wo sie angebracht sind, muss es möglich sein, dass ein souveräner Staat seine Grenzen auch kontrolliert. Grenzschließung ist was ganz anderes. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Frankreich, mit Luxemburg, mit allen Nachbarn. Das würden viele Unternehmer und Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr, sehr schwierig spüren. Und das wäre wirklich ein Bruch in unser Wohlstandsmodell. Und darum kann das niemand wollen. Ich kenne auch ganz viele CDU-Landräte aus den Grenzregionen, die massiv dagegen sind. Und die hoffen, dass dieser Plan nicht umgesetzt wird. Ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Ich will nur sagen, das war schon im Wahlkampf keine gute Idee. Und jetzt ist es noch weniger eine gute Idee.
Also ich finde, sollten wir nochmal sachlich ein bisschen sortieren, weil wir in den Sondierungsgesprächen da eigentlich viel weiter waren. Auch im Verständnis dessen, was meint der Fünf-Punkte-Plan. Grenzschließung meint ja nicht, so wie Sie das jetzt darstellen oder so ein Horrorbild zeichnen, irgendwie Schlagbaum und jetzt irgendwie stundenlang alle Grenzen dauerhaft zu, keine Einreise mehr möglich, sondern wir haben gesagt, wir wollen dauerhaft Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen zu allen neuen Nachbarländern
Zurückweisungen.
Zurückweisungen. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Komme ich auch drauf. Das ist der entscheidende Punkt, um den es geht. Und da kann ich nur sagen, die Landräte auch der SPD, die ich kenne, auch Landräte, die aus der SPD ausgetreten sind wegen der Migrationspolitik, Herr Kehrt und andere, die wünschen sich, dass Zurückweisungen kommen und dass die Zahl der illegalen Migranten, der ohne Schutzberechtigten
zwei unterschiedliche
zu uns kommen,
Themen.
Dass die geringer werden.
Zwei deswegen, unterschiedliche Themen, Herr Amthor. Wenn Sie zusammen. Sagen Zurückweisungen und sagen, das meint nicht Grenzschließungen, Entschuldigung, da können wir jetzt gerne
wir können, aber lassen in der Sie Semantik uns über die verlieren. Zurückweisung reden.
Zurückweisungen an der Grenze bedeutet, wir machen den Laden zu. So einfach
ja,
ist das.
Genau, und, der Land, so, genau. Also und deswegen, was heißt den Laden zumachen? Es geht darum, und das ist der entscheidende Kern dieses Fünf-Punkte-Plans.
Und da sollten wir uns auch keinen versteckten Dissens liefern. Es geht um die Kernfrage, kehren wir wieder zu der Rechtslage zurück, die bis 2015 gegolten hat oder nicht? Da war es so, dass beim G7-Gipfel Schloss Elmau zurückgewiesen wurde, auch wenn jemand ein Asylgesuchen gestellt hat. Und zu dieser Rechtslage wollen wir wieder zurückkehren. Und mein Verständnis ist, dass genau das auch im Sondierungspapier
genau
geeint ist.
Das war genau das, was er gerade beschreibt. Stundenlange Kontrollen, lange Schlangen, Wartezeiten, genau das.
Es wird so sein, ja, ich will Ihnen nur genau sagen, das. Die Konsequenz wird sein, dass der sogenannte Domino-Effekt eintritt und dass wir wieder darüber entscheiden, wer in dieses Land einreist und wer nicht. Und das ist ein zentraler Punkt von uns und mein Verständnis ist, dass das im Sondierungspapier geeint ist.
Ich glaube, es ist vielleicht jetzt auch wirklich angezeigt, dass wir nicht so tun, als wären wir noch im Wahlkampf. Weil wir sind ja jetzt wirklich ein bisschen weiter.
Deswegen beschreibe ich nur, was geeint ist.
Ich trete ein für ein gemeinsames Europa. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich den Eindruck, ich bin manchmal näher am Europa Helmut Kohls als
Nein,
viele in der
CDU. Nein, den Eindruck habe ich nicht.
Da bin ich nämlich sehr dafür, dass wir ein gemeinsames und ein einiges Europa bleiben. Dazu gehört auch der Binnenverkehr. Mhm. Ich bin aber auch dafür, dass wir Grenzen kontrollieren und irreguläre Migration genau. auch der wirklich auch hinterhergehen, was hier stattfindet. Das muss auch in Zukunft stattfinden. Und wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass es noch stärker stattfinden kann und rechtskonforme Mittel und Wege dafür finden, so. Dann ist das absolut eine gute Grundlage für
den Konsens. Die ganzen Konditionalsätze, Entschuldigung, das ist nicht der 5-Punkte-Plan von Merz. Wenn es rechtskonforme Mittel sind, darauf weist die SPD die ganze Zeit hin und sagt, ja. mit EU-Recht ist das, was Sie vorhaben, 5-Punkte-Plan nicht zu machen.
Und das halte ich für
und
falsch.
Und Zurückweisungen ja an der Grenze habe ich jetzt auch gerade nicht gehört.
Es war ja bis 2015 möglich. Wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass wir nicht wollen, dass der Binnenmarkt zusammenbricht, dass der Grenzverkehr okay. zusammenbricht. Das ist ein gemeinsames mhm. Verständnis. Aber in der Frage Zurückweisung will ich mhm. deutlich sagen, das, was wir vorhaben und das, was nach meinem Verständnis im Sondierungspapier vereinbart ist, geht über das hinaus, was Frau Faeser heute abgefeiert hat. Die Zurückweisungen, die jetzt gemacht werden, sind zu wenig. Wir haben gefordert, Zurückweisungen auch wenn ein Asylantrag gestellt wird, weil sonst entsteht doch der alte Mechanismus, der uns in der Migrationslage in diese Probleme geführt hat, die jetzt die Landräte deutschlandweit ausbaden.
Alles nicht werten. Ich merke nur, Sie sind da unendlich weit voneinander
entfernt. Den Eindruck habe ich nicht.
Und doch.
Und wo ist da? Ich habe den Widerspruch zum Thema Zurückweisung jetzt nicht gehört.
Okay, wenn Sie nicht gehört haben, haben ihn alle anderen gehört, die gerade auch vom Fernseher sitzen. Das war klar, dass Sie da noch einen ganz weiten Weg haben. Und es ist ja deswegen relevant.
Ich glaube,
wir
sind nicht weit auseinander, was das Thema illegale Migration angeht.
Ja, natürlich nicht.
Da sind wir nicht weit auseinander.
In der Frage, wie man es macht, sind Sie meilenweit auseinander.
Aber das ist ja genau der Job von Koalitionsverhandlungen, dass man sich über Instrumente einig wird. Ich will aber noch mal eins sagen. Ich komme aus einer Grenzregion. Wer bei uns tatsächlich die Grenze übertritt jeden Tag, das sind Menschen, die in Frankreich leben und in Deutschland arbeiten und zu unserem Wohlstand beitragen. Mhm. Und die will ich nicht verlieren. Das ist mir
das
ganz wichtiger
mir genauso.
Punkt.
Ich komme
und darum
aus,
müssen wir bei den Instrumenten klug und vernünftig miteinander umgehen. Vielleicht ist das vielleicht auch das, was wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen miteinander erreichen.
Da haben wir ein gemeinsames Verständnis, will ich nur auch sagen. Ist bei mir in der deutsch-polnischen Grenzregion ja nicht anders. Wir wollen auch, dass die vielen, die in der medizinischen Versorgung in Vorpommern mit unterstützen, auch einen freien Grenzverkehr haben. Aber dafür ist es wichtig, dass die Grenzkontrollen, die schon jetzt notifiziert sind, dass die durchgeführt werden, konsequent durchgeführt werden und dass die jetzt ja täglich aufgegriffen werden, dann auch zurückgewiesen werden, auch wenn sie einen Asylantrag stellen.
Noch so ein ganz wichtiger Punkt, bei dem es um alles geht. Frau Mössbauer, helfen Sie mir, Steuern.
Ein großer.
Weil ich mir nicht sicher bin, was gleich kommt. Wie ist denn, sagen Sie es vorsichtshalber, was ist denn die aktuelle Position der CDU in dem Zusammenhang?
Es ist auf jeden Fall auch ein großes Streitthema, wo man erst dachte, nachdem es dieses Sondierungspapier gab, ist schon geeint. Nämlich, wir wollen die breite Mitte entlasten. Aber dann auch hier bricht der Streit natürlich auf, wenn man sich um die Details kümmert. Und da ist es so, dass die Union eine an der Einkommensteuer mit der SPD übereinstimmt, dass man sagt, man will so eine Art Rechtsverschiebung. Also man will, dass der Spitzensteuersatz später greift. Aber die SPD will, dass das mindestens aufkommensneutral geschieht. Das heißt, dass man dann ab einer gewissen Grenze, aktuell wird von der SPD vorgeschlagen, so bei knapp 83.000, den Spitzensteuersatz dann anhebt. Der soll von 42 auf 45 und die Reichensteuer soll von 45 auf 49 angehoben werden. Da will die Union gerade nicht mitgehen. Bei der Unternehmenssteuer ist es so, dass die Union weitergehen will. Sie will 5 Prozentpunkte senken, am besten schon ab dem nächsten Jahr. Und die SPD steht da ein bisschen auf der Bremse. Die will maximal um 1 Prozentpunkt senken und zwar erst ab 29. So ist alles ein bisschen technisch jetzt, aber es ist, also was man so hört, auch da ist es sehr verhakt, ähnlich wie bei Migration. Die sitzen ja jetzt so in verschiedenen Formationen zusammen. Dann tagt mal wieder die 19er-Gruppe, dann heute Abend die Chefs, dazwischen auch mal so Untergruppen, die sich so organisch rausgebildet haben, weil man so festgestellt hat, so mit 19 Leuten lässt sich doch nicht so super effizient verhandeln. Aber möglicherweise gibt es am Ende so eine Art Tauschgeschäft, dass die Union ihre Unternehmenssteuerreform bekommt und dafür der Soli bleibt, den man ja eigentlich auch abschaffen wollte. Das war was, was ich jetzt so hörte. Aber es gibt definitiv noch keinen weißen Rauch. Und ich glaube, dass die Debatten ähnlich verlaufen wie die, die wir hier gerade live verfolgen konnten.
Also Spitzensteuersatz anheben?
Also ich glaube, die Positionen sind ja wirklich hinlänglich bekannt. Das ist auch so, wie Frau Mössbauer es darstellt. Ich will jetzt auch gar nicht die Wahlkampfposition referieren. Vielleicht darf ich einfach schildern, wie ich glaube, was jetzt passieren sollte. Ich glaube, wir brauchen Entlastungen. Wir brauchen die übrigens nicht nur für abhängig Beschäftigte, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele kleine, mittlere Unternehmen haben ja eine ähnliche steuerliche Situation wie abhängig Beschäftigte. Und die muss man dann eben auch mit adressieren. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, wir würden im Bundeshaushalt ein Geld schwimmen, weil wir diese zwei Investitionspakete auf den Weg gebracht haben. Der Bundeshaushalt ist nach wie vor unterfinanziert. Das heißt, alles, was man da tut, muss man auch so organisieren, dass es seriös finanzierbar ist. Sonst haben wir nämlich genau das Problem, an dem letztendlich auch die noch amtierende geschäftsführend im Amt sich befindliche Bundesregierung gescheitert ist, dass sie über die Finanzfragen auseinandergegangen ist. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist manches möglich. Das ist aber zurzeit nicht gewährleistet. Und da will ich einen Blick noch werfen. Das ist ja nicht nur etwas, was hier im Großraum Berlin dann irgendwann mal entschieden werden muss. Wenn ich als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz mir anschaue, welche Rechnung das bedeutet, Unternehmenssteuerreform, Einkommensteuerreform, dann geht es sehr stark zulasten der Länder und der Kommunen.
Richtig.
Das heißt, die Kompensation, die wir jetzt bekommen haben, durch die Ausweitung der Schuldenregel oder durch Investitionsunterstützung und durch das eine Investitionspaket, das wäre komplett aufgefressen. Und wir hätten am Ende mit Zitronen gehandelt. Also das kann kein Deal sein, dass der Bund sich fröhlich rechnet und die Bundesregierung kluge Pläne auf den Weg bringt, vermeintlich kluge Pläne, und die Länder und Kommunen die Rechnung dafür bezahlen. Das halte ich für am Ende nicht den richtigen Weg. Das heißt, wenn jetzt über Finanzierung gesprochen wird, muss die Perspektive der Länder mit einbezogen werden. Und ich habe es jetzt gerade eben an den Zahlen festgemacht. Das würde eine Belastung für Bund und Länder zusammengenommen von rund 100 Milliarden Euro insgesamt bedeuten. Sehr über den dicken Daumen gerechnet.
100
Milliarden.
Das Wasser steht vielen Kommunen ohnehin bis zum Hals. Ich habe vor einiger Zeit ein längeres Stück von Boris Palmer dazu gelesen. Der sagt, macht euch bitte mal klar, was in den Kommunen so los ist und wie unser Gestaltungsspielraum aussieht.
Das ist ja der nächste Punkt.
Unglaublich eng.
Das ist genau der Punkt. Und deshalb, diese 100 Milliarden sind jetzt eine Rechnung, die sich sehr stark auf die Wahlkampfäußerungen bezieht. Das will ich schon auch noch mal der Fairness halber hinzufügen. Aber selbst wenn es weniger ist, ist es immer noch zu viel, um es unkompensiert in die Länder und die Kommunen zu geben.
Das heißt, Sie wollen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes.
Ich möchte
zwischen jeder einzelnen Zeile so
durch. Nein, ich kann es Ihnen auch ohne zwischen den Zeilen zu sprechen deutlich sagen. Ich möchte, dass Entlastungen organisiert werden, aber dass wir auch erklären, wie wir sie finanzieren. So. Und wenn das die Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist oder auch die Erhöhung der sogenannten Reichensteuer, da reden wir wirklich über Einkommensverhältnisse, da kann man sich schon doch das ein oder andere Schnitzel extra noch mal bezahlen.
Aber würde das reichen? Bitte? Rechnerisch würde das reichen?
Auf jeden Fall muss man darüber
nachdenken.
Oder brauchen
Sie beides?
Ich glaube, wir müssen genau darüber nachdenken. Wir dürfen daraus kein Tabu machen. Wir können nicht den Bundeshaushalt unterfinanzieren, indem wir diese Einkommensteuer und Unternehmenssteuertarife, wie ich sie gerade eben geschildert habe, umsetzen und uns dann wundern, dass wir den Staat am Ende an die Wand drücken, handlungsunfähig machen.
Nochmal soziale Frage. Also Reichensteuer nochmal was anderes, aber Spitzensteuersatz. Wenn wir sagen, das wird so ein bisschen verschoben, Frau Mössbauer sagte gerade irgendwo 83.000, 85.000, was sozusagen die berühmte politische Idee ist, die Mitte endlich.
Das zahlen auch viele Unternehmer, viele Selbstständige.
Auch das, genau. Wenn man sagt, da beginnt dann der Spitzensteuersatz, da reden wir doch, wenn wir uns ehrlich machen, gerade in teuren Standorten wie München, Hamburg und so weiter, da reden wir nicht über reiche Menschen.
Nein, überhaupt nicht.
Da reden
nicht.
Wir über Menschen, die kämpfen und die immer mehr kämpfen mit steigenden Mieten, mit Inflation und so weiter. Das heißt, die zahlen dann statt 45, zahlen die dann plötzlich 47%.
Wir reden nicht über reiche Menschen, sondern wir reden über die Mitte der Gesellschaft.
Ja,
wir
über
reden
die, aber, die den Karren hier ziehen.
In das ist richtig. Über wir reden aber auch, wenn wir Entlastung organisieren, über insgesamt 95% der Menschen, die Steuern zahlen, weil sie arbeiten gehen, ebenfalls. Die zu entlasten, ist ebenfalls ein Ziel. Wie wir es finanzieren, ist genau die Frage. Müssen wir am Einkommensteuertarif Spitzensteuersatz nach oben gehen? Müssen wir die reichen Steuern nach oben fahren? Mhm. Müssen wir mehr machen? Genau darüber muss man sich unterhalten.
Schaffen Sie ab oder schaffen Sie nicht ab?
Ach, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt gerade einen Hinweis gegeben, dass er eigentlich vertretbar ist.
Markus Söder hat uns auch einen Hinweis gegeben, habe ich gerade gelesen. Der sagte, auf gar keinen Fall geht das mit uns. Soli wird abgeschafft. Ende der Durchsage. Herr Amthor, jetzt Sie.
Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es verfassungskonform ist, den Soli in der Form zu erheben, aber nicht, dass politisch zweckmäßig ist. Das sollten Politiker entscheiden und sich dabei auch nicht hinter dem Verfassungsgericht verstecken. Und ich will bei der gesamten Steuerdebatte...
Also Soli weg.
Ja, das ist unsere Position. Dabei bleibt's. Und ich will auch sagen, weil das hängt natürlich eng mit der Frage, die Sie zu Recht angemahnt haben, Schuldenbremse zusammen. Wir haben natürlich vor der Wahl zentral gesagt, dass jetzt nicht die Zeit für Steuererhöhung ist. Und das ist auch absolut richtig. Ja. Wir sind in einer Situation, wo Deutschland schon jetzt Höchststeuerland ist. Wir sind in einer Situation, wo die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands enorm unter Druck ist. Und deswegen will ich nur sagen, kann die Antwort nicht zuallererst sein, dass jetzt die Bürger, die Unternehmen, die Leistungsträger in diesem Land noch mehr Steuern zahlen müssen. Es braucht zwei Dinge.
Keine Steuererhöhung mit
Keine
Ihnen.
Steuererhöhung ist unsere Position.
Keine.
Keine Steuererhöhung ist...
Wenn Sie sagen keine, meinen Sie auch keine.
Das ist unsere Position.
Weder und dafür kämpfen Steuer, wir das noch Spitzensteuersatz das nur, und auch nicht...
Ich will Ihnen das nur erklären in zwei...
Verstehen.
Ja, ich erkläre es jetzt auch.
Und auch nicht Soli, sondern Soli abschaffen.
Das ist unsere Position. Okay. Und ich glaube, das haben wir auch vor der Wahl deutlich gemacht, dass es durch eine bessere Schwerpunktsetzung finanzierbar ist. Wir müssen zwei Dinge uns vor Augen führen. Erstens kann man diesen Staat nicht organisieren, indem man immer sagt, die Bürger werden jetzt noch mehr geschröpft, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, bei uns selbst zu sparen. Das kommt in diesen Diskussionen viel zu kurz. Wir haben über die Frage Bürokratierückbau, Staatsreform intensiv gerungen in den Koalitionsverhandlungen. Wir müssen bei uns selbst sparen. Da ist enorm viel Potenzial. Und ich finde, gute, verantwortbare Politik beginnt damit, dass sie, bevor sie den Bürgern noch mehr Steuern abnimmt, fragt, wie sie bei sich selbst einsparen kann. Und ein zweiter Punkt, der aus unserer Sicht wesentlich ist, wir müssen jetzt sagen, deswegen finde ich den Punkt interessant, Aufkommensneutralität, der ja hier eingeführt wird. Was heißt denn das für das Steueraufkommen? Ich glaube, für das Steueraufkommen in Deutschland wäre es absolutes Gift, jetzt die Steuern zu erhöhen. Denn noch mehr Steuern werden dazu führen, dass Investitionen gar nicht erst getätigt werden. Und deswegen muss jedem klar sein, ich bringe das immer ein bisschen überspitzt auf eine Formel, lieber 10% von X als 20% von nix. Wir sind doch in einer Situation, wenn wir jetzt die Steuern erhöhen, dass dann viele Investitionen gar nicht stattfinden. Und weniger Steuern, ein geringerer Steuersatz von einer wachsenden Volkswirtschaft, der wird mehr Steueraufkommen generieren als höhere Steuern von einer schrumpfenden Volkswirtschaft. Und wir sind davon überzeugt, jetzt die Steuern zu erhöhen, das wird den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden.
Beide Frau Mössbauer, und dann habe ich eine Frage an Herrn Schweizer.
Beide haben jetzt einen ganz interessanten Punkt gemacht. Schwerpunktsetzung und auch Mittel sind endlich. Das Problem ist aber doch, dass durch diese bisherigen Ergebnisse, die jetzt bekannt wurden, ein vollkommen anderer Eindruck entstanden ist. Nämlich der, dass bei Staatsausgaben irgendwie offenbar das neue Motto gilt, the sky's the limit. Also man hat sich da Wünsche in diese Papiere reingeschrieben, die zusammensummiert knapp 500 Milliarden Mehrausgaben über die gesamte Legislatur bedeuten. Also da sind so Absurditäten drin, teilweise wie in dem Papier Familie, dass Verhütungsmittel jetzt auch solidarisch finanziert werden sollen, wo man sich so ein bisschen fragt.
Was heißt das?
Übersetzt wahrscheinlich Kondome auf Staatskosten oder wie würden Sie es denn interpretieren? Also da fragt man sich aber schon so ein bisschen,
Wo ist der Geist geblieben? Was ist das für eine Idee?
So will man sie dann vielleicht anlocken, Steuern hoch, aber dafür irgendwie kostenfreie Verhütungsmittel.
Sein.
Ja, auf jeden Fall ist es schon ein bisschen absurd, weil man gleichzeitig ja die ganze Zeit immer wieder wie so eine Monstranz das vor sich herträgt, dass die Mittel endlich sind, dass man sparen will, dass man priorisieren will. Dann leistet man sich aber als allererstes im Sondierungspapier erstmal die Mütterrente und diverse andere Ausgaben. Übrigens alles CSU-Projekte, also Punkte, die im Bayern-Plan standen, wo in der CDU auch nicht alle so glücklich darüber sind. Also man hört da auch von einer zunehmenden Entfremdung, weil das wiederum natürlich die Position der Union total schwächt gegenüber der SPD. Dann zu sagen, so, und jetzt müssen wir aber wirklich kürzen bei den und den und den Posten, wenn man gleichzeitig an anderer Stelle sich selbst einiges gönnt, ist schwierig. Und da bin ich ehrlicherweise noch ein bisschen skeptisch, dass man am Ende wirklich dann auch diesen Willen umsetzt, dass gespart wird auch.
Herr Amthor, kommen Sie denn weiter beim Thema Bürokratieabbau beispielsweise?
Ja, wir haben jedenfalls...
Wo sparen Sie denn jetzt konkret? Was verabreden Sie da gerade?
Ja, das wird jetzt auch in der Frage der Chefverhandler geklärt.
Konkret?
Ich hätte mir gewünscht, und ich sage, das ist unsere Position, war es vor der Wahl, ist es auch jetzt, dass wir beispielsweise auch beim Personal bei der Bundesverwaltung nicht einen weiteren Aufwachs bringen, sondern auch dort einsparen, 10%. Besser 15% bis Ende der Wahlperiode. Das heißt,
wie viele
nicht,
Leute
werden
entlassen,
sondern das heißt, ne, das kommt darauf an, in der Ministerialverwaltung, nur um da mal eine Zahl zu haben, damit Sie einen Eindruck haben, was ist da passiert, nicht nur unter der Ampel, sondern auch bei uns in den letzten Jahren. Innerhalb von 10 Jahren gab es, oder vor 10 Jahren gab es 17.500 Mitarbeiter in den 16 Ministerien. Heute sind es über 30.000. Das ist fast eine Verdoppelung. Da muss gespart werden.
So, wie viele entlassen Sie von denen?
Entlassungen braucht es in den Zeiten des demografischen Wandels gar nicht. Die Stellen fallen so weg, dass wir sie einfach dann nicht nachbesetzen.
Okay, wie weit geht das runter? Haben Sie das mal ausgerechnet?
Ja, das würde jedenfalls, wir haben es gerechnet mit dem Bundesfinanzministerium. Es hat bis zum Ende der Wahlperiode in Milliardenhöhe Einsparpotenzial. Allein wenn wir in der Ministerialverwaltung sparen würden. Und wir müssen natürlich auch darüber hinaus schauen, wie können wir nachgeordnete Behörden reorganisieren, damit Sie da mal einen Eindruck haben, wo der aktuelle Stand ist. Wir haben 16 Bundesministerien, habe ich gesagt. Die haben nachgeordnete Behörden mittlerweile, je nachdem, welchen Begriff man da anwendet, bis zu 950 nachgeordnete Bundesbehörden. Wir haben seit Jahrzehnten dem Grunde nach die Bundesverwaltung organisiert, indem wir gesagt haben, für jedes neue Problem, neue Postenpöstchen, das braucht eine Trendumkehr. Da muss der Staat anfangen, bei sich selbst zu sparen. Übrigens auch an der Spitze, bei den Bundesbeauftragten, die wir haben. Das haben wir gefordert, die Hälfte gestrichen werden. Wir müssen bei uns anfangen, der Spitze zu sparen.
Wie viel sparen Sie da?
In Milliarden oder was? Je nachdem. Das hängt davon ab. Man kann, würde ich sagen, wenn wir diese Behördenreorganisation machen, vor allem langfristig sparen. Man kann 2 Milliarden einsparen, wenn man in Summe das hochrechnet in Stelleneinsparungen. Ja, natürlich kompensiert das alleine nicht
zwei
die Frage
Milliarden.
Von Steuersenkungen. Ja, trotzdem geht es aber um die Frage.
Sie machen gerade Billionen Schulden und kommen jetzt mit 2 Milliarden, Herr Amthor, bitte.
Ja, das alleine. Sie reden ja aber über die Frage, Sie müssen mal gucken, was sind die Gesamtkosten der Bundesverwaltung.
Aber wir sind uns bitte einig, zwei Milliarden werden jetzt
das
nicht Deutschland retten.
Nein,
Herr Amthor, bitte.
Das alleine wird es ja auch nicht refinanzieren. Aber es geht schon um die Frage des Grundgedankens der Politik. Sind wir bereit, bei uns selbst zu sparen? Oder nehmen wir immer nur alles von den Bürgern? Und da, finde ich, müssen wir schon ein Grundverständnis entwickeln, dass der Staat auch mehr Effizienz braucht.
Merken Sie gerade selber, ne? Sie argumentieren jetzt ungefähr so, wie Sie vor der Wahl mit der Schuldenbremse argumentiert
haben. Überhaupt nicht, Herr Lanz, ist völlig unsachlich.
Doch, doch.
Nein, wir haben da überhaupt keine Unterschiede.
Und dann haben Sie einmal in die Bücher geguckt und einmal die Kasse gestürzt und haben gemerkt, uiuiui,
nein.
So geht das aber nicht.
Nein, ich kann Ihnen sagen, wie es ist beim Thema Schuldenbremse. Natürlich ist es ein Kompromiss, den wir nicht toll finden, der auch für uns schwerlich war, den einzugehen.
Herr Amthor,
die Grundlage
Herr
Amthor, war aber, ist mir ein wirklich wichtiger Punkt.
Sie nennen das einen Kompromiss?
Ja. Es ist auch ein Kompromiss.
Eine Billion Euro ist kein Kompromiss.
Herr Lanz, es ist natürlich schon ein Kompromiss. Wir hätten uns gewünscht, vor allem nur bei der Frage des Sondervermögens und der Verteidigungsausgaben, dort einen Schwerpunkt zu setzen. Und dafür mussten wir notwendigerweise diesen Kompromiss suchen. Und ich finde, das, was da jetzt vereinbart ist zum Thema Infrastruktur, das muss man jetzt nicht des Teufels finden. Das kann man, wenn man es mit kluger Staatsmodernisierung verbindet. Wenn wir dafür sorgen, ein Deutschlandtempo zu haben, dass diese 500 Milliarden nicht nur im Buch stehen, sondern auch umgesetzt werden, Straßen gebaut werden, Schienenwege gebaut werden, dann kann das ein Schub nach vorne sein für unser Land. Und deswegen habe ich da auch ein positives Verhältnis dazu. Und ich sage auch bei dieser Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Indem wir sagen, ja, wir haben es vor der Wahl anders gesagt und jetzt verschließen wir die Augen davor, dass wir beim Thema Außenpolitik, das von Frau Mösbauer auch angesprochen wurde, dass wir da eine Änderungsnotwendigkeit brauchen in Verteidigungsausgaben. Das sollen wir dann irgendwie abstreiten oder was?
Worauf man aber, glaube ich, gut verzichten hätte können, auch aus Unionssicht, ist diese generelle Schuldenbremsenreform, die man sich ja auch noch hat reinverhandeln lassen und damit ja quasi den vorsätzlichen Bruch mit der eigenen CDU-Beschlusslage, nämlich Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD und Linke. Also wenn man in dieser Legislatur irgendwas verändern will, dann würde das ja, Gespräche mit einer der beiden Parteien
voraussetzen. Aber das würde ja für alle Grundgesetzänderungen gelten, auch jetzt. Wir müssen sehen, das wird schwierig, überhaupt das Grundgesetz in der neuen Wahlperiode zu ändern. Gerade auch in der Frage schon jetzt der Kompromisse, die wir jetzt finden mussten, noch im alten Deutschen Bundestag. Aber das kann ja kein Argument sein per se, gar nicht sich da ein Denkverbot aufzulegen. Ich finde aber, es gibt keinen weiteren Reformbedarf bei der Schuldenbremse.
Würde gerne noch jetzt auf ein Thema kommen, das uns dann direkt nach Amerika führt. Informationsfreiheitsgesetz am Tor.
Herr Lanz, das ist ja auch ein großer Knaller gewesen medial. Also, will ich mal sagen, beim Informationsfreiheitsgesetz gab es ja auch eine wilde Diskussion.
Haben Sie jetzt so erwischt, dass Sie, ich erwähne das Wort nur und Sie gehen direkt rein?
Ja, Sie können es ja auch noch mal.
Haben Sie sich da was zurechtgelegt oder was ist das?
Nö, kann ich, aber ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Aber machen Sie erstmal Ihre Eröffnung, dann komme ich mit Zug 2.
Ja, das ist ja schon ganz interessant. Also in diesem kursierenden AG-Papier,
ganz kurz. Der
Kontext
zu Amerika ist ein falscher, aber Sie werden das jetzt bestimmt erläutern.
Na, schauen wir mal. Also schauen wir uns mal an. Geht um die Frage, was darf Wissenschaft, was ist Meinungsfreiheit, all diese Dinge. Also, da gibt es ein AG-Papier unter der Leitung von Philipp Amthor, in dem sich die Formulierung findet, das Informationsfreiheitsgesetz wollen wir abschaffen.
Da steht da so nicht drin. Gucken Sie noch mal auf den Zettel.
Ich habe zitiert.
Nee, haben Sie falsch zitiert. Gucken Sie noch mal auf Ihren Zettel. Da steht drin, in der jetzigen Form. Das ist ein großer Unterschied. Ich will Ihnen das nur noch mal erklären.
Ganz kurz, ich muss einmal kurz erklären, worüber wir hier reden, damit wir alle auf einem Stand sind.
Sorry, dass ich Sie da so genau nehme, aber machen Sie mit mir ja sonst auch immer.
Ja, ist doch richtig. Seit 2006, Frau Mössbauer, ermöglicht dieses Gesetz den Bürgern den Zugang zu amtlichen Informationen. 300.000 Anfragen, ich habe mir das extra nochmal angesehen, wurden bereits über dieses Portal Frag den Staat, so heißt das, gestellt. Zahlreiche Skandale aufgedeckt, Plagiatsaffären, Interessenskonflikte von Politikern, Missbrauch von Fördermitteln und so weiter. Und um den Bogen jetzt einmal zu schließen, Herr Amthor, eine Recherche von Frag den Staat hat auch offenbar Ihre Lobbyarbeit für die amerikanische Firma Augustus Intelligence beim Wirtschaftsministerium aufgedeckt. Ist das richtig oder habe ich jetzt was Falsches vorgetragen?
Also ich will erst mal dazu sagen, wir haben...
War das richtig oder nicht?
Also, das wurde...
War das richtig oder nicht?
Nein, ich will Ihnen nur mal sagen, das, was Sie vorgetragen haben, erweckt den Eindruck, als hätten wir was dagegen, dass diese Anfragen in Zukunft möglich sind.
Nicht das Thema. Ich will nur mal fragen, ist das richtig? Gibt es diesen Zusammenhang, ja oder nein?
Welchen Zusammenhang meinen Sie denn? Ich will es für Sie nur erklären.
Weil
Sie
bauen, Herr
Lanz, lassen Sie uns das doch jetzt mal von vorne einmal sortieren. Ich habe gar nichts gegen Frag den Staat. Ich habe auch nichts gegen IFG-Anfragen per se. Ich finde nur, und das ist ja der Hintergrund, weshalb es diese Diskussion gab. Und Sie haben, das hätte ich fair gefunden, wenn wir einmal uns nähern, was ist eigentlich mit dem Satz gemeint. So wäre ja eine Diskussion richtig.
Ja, das können wir doch jetzt machen.
Deswegen will ich es nur kurz erklären. Weil es gab eine große Empörung dann darum. Diese Papiere, die fanden sich dann ja in der Öffentlichkeit eben auch. Und da ist es manchmal
nicht,
so, beim Thema Staatsreform,
ich
will es nur sagen, haben wir uns ja auf 6 Seiten, es war für alle begrenzter Platz im Bereich Wirtschaft auch, haben wir uns mit großen Schwerpunkten beschäftigt. Ich kann sagen, das Informationsfreiheitsgesetz und dessen Reform ist kein Schwerpunkt für die Staatsmodernisierung in Deutschland. Wir haben es erwähnt, weil viele, viele Behörden schon sagen und auch viele, die das nutzen, das Informationsfreiheitsgesetz, dass die jetzige Struktur nicht effizient ist. Die Diskussion ist auch nicht neu. Seit zwei Wahlperioden gibt es eine Diskussion darum, dass das Umweltinformationsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz harmonisiert werden, dass man Auskunftsansprüche der Presse besser ordnet. Das ist eine fachliche Diskussion. Wir damit angespitzt mit dieser Formulierung. Dass daraus dann gemacht wurde, die Union will ein Geheimkonklave errichten, Pressefreiheit abschaffen, dem trete ich komplett entschieden entgegen.
Ja,
ich finde es gut, dass die Bevölkerung sagt, dass die Menschen dann auch beunruhigt sind von dem, was da im Raum steht. Aber diese Hermeneutik des Misstrauens, die Sie jetzt auch vorgetragen haben, oh, da ist doch bestimmt was ganz Böses im Schwange.
Entschuldigung.
Da gibt es einfach keinen Grund dafür.
Ich habe gerade vorgetragen, was dieses Gesetz ist, was der Sinn dieses Portals ist. Ich habe gerade den Zusammenhang erklärt. Ich habe gerade erklärt, was die aufgedeckt haben. Und ich lese einen Satz vor. Das Informationsfreiheitsgesetz in der jetzigen Form wollen wir abschaffen. So,
genau.
Sehen Sie es mir bitte nach, aber mein Job ist Misstrauen und
ist
das
ja
weckt
okay,
mein Misstrauen, wenn ich eine solche Formulierung höre. Frau Mössbauer, können Sie uns einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und warum das offenbar das Echo gefunden hat, an dem sich Ihr Amthor so stößt.
Also ich habe in der Tat auch ein bisschen...
Ich stoße mich nicht an dem Echo, nur um das mal zu sagen. Das ist ja auch okay.
Schon wieder so ein Eindruck, der gerade entstanden ist bei mir.
Ich stoße mich nur daran, wenn man uns was unterstellt, was wir nicht vorhaben.
Nein, nein, bitte. Deswegen reden wir offen und fragen und klären auch auf. Frau Mösbauer, sagen Sie bitte, was daran heikel ist.
Rein telefoniert auch in diese Arbeitsgruppe. Und es war Thema, sollen wir das abschaffen? Weil in der Tat ist es so, es wird zumindest von vielen so gesehen, dass es auch eine Art Bürokratiemonster ist, wo Heerscharen von Beamten den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Fragen zu beantworten. Aber
die Kritik, wollen Sie sagen, ist auch berechtigt. Wenn
die
man
Kritik ist berechtigt,
Teilen,
aber
ja.
Trotzdem ist das Instrumentarium natürlich auch ein sehr erfolgreiches. Also auch sehr unseriöse Maskendeals wurden dadurch ja öffentlich. Also in dem
ja
quasi
so.
Dokumente auch eingeklagt wurden, die Herausgabe von Dokumenten. Und inhaltlich war die Union da auch gar nicht so weit von der SPD entfernt. Also auch eine Nancy Faeser hat durchaus gesehen, dass es teilweise eine sehr viel zusätzliche Arbeit produziert. Aber Nancy Faeser hatte zumindest den Instinkt, so wird es mir zumindest berichtet, zu sagen, vielleicht ist es nicht allzu klug, wenn wir das jetzt in dieses Papier reinschreiben, dass wir das abschaffen wollen, weil die Debatte, die wir danach bekommen, ist natürlich vorprogrammiert. Nämlich, die wollen an die Transparenz ran, die wollen die Pressefreiheit einschränken. Und auch Unionskollegen von Ihnen erzählen mir, dass es eigentlich innerhalb der Union nicht wirklich jetzt einen offiziellen Beschluss oder sowas gab, zu sagen, man schreibt das rein, sondern dass Sie als Leiter dieser Gruppe das am Ende auch relativ autark einfach, Sie können ja gleich berichten, wie es war, aber da reingeschrieben haben. Und ich glaube Ihnen auch, dass Sie nicht irgendwas aus eigenem Interesse heraus vertuschen wollen oder verheimlichen wollen. Aber der Eindruck, der entsteht, ist doch genau der. Und deswegen würde ich sagen, war es zumindest mal etwas ungeschickt, oder vielleicht auch ein Eigentor, das da eben reinzuschreiben, wenn man selbst eben ja auch gerade diese Historie hat und eine Affäre aufgedeckt wurde.
Sie dürfen sofort,
ich will das gerne mal ganz kurz. Ich will ja sagen, sie hat recht in der Frage.
Ja, aber
also kommunikativ war das
bitte.
Jetzt kein Knaller.
Meine war keine richtig brillante Idee, würde ich sagen.
Naja, die inhaltliche Sache ist schon richtig. Wenn wir gewusst hätten, dass das verhandelt wird, ohne dass uns vorher einer fragt, wie habt ihr es denn gemeint?
Also war ein Eigentor.
Dann hätte ich es näher erläutert, was denn damit gemeint ist. Weil genau
darf
dieses Thema
fragen?
Bürokratie und Effizienz. Und ich will nur sagen,
haben Sie,
ich habe das
Amthor,
Thema und die Debatte nicht erfunden.
Nee, das ist klar. Aber Herr Amthor, haben Sie das explizit dort reinschreiben lassen?
Nein.
Waren Sie das?
Ich bin nicht derjenige, der die Idee alleine hat, aber ich vertrete es auch. Ich mache mir da keinen schlanken Fuß. Ich bin der Vorsitzende der Arbeitsgruppe. Ich stehe auch hinter dem Satz.
Also Sie
aber
haben das da
kommt jetzt nicht, nein, also die Idee sozusagen, die finde ich ja so merkwürdig. Was da so ein Bild, Philipp Amthor hat nachts um drei sich jetzt mal eben überlegt, mit einem kleinen Satz Transparenz abzuschaffen. Darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, die Effizienz
bitte,
bei diesem Thema
Frage,
zu steigern.
Ist das auf Ihren Wunsch da reingeschrieben worden?
Nicht allein, es war der Wunsch der gesamten Gruppe.
Der gesamten Gruppe?
Ja, so haben wir uns drauf geeinigt. Wir haben ja ein geeintes Papier dazu eingebracht.
War es Ihre Initiative?
Nein, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Ich vertrete es. Ich finde es aber nicht falsch. Ich finde diesen Satz und die Debatte um einen Effizienzgewinn für das IFG richtig. Und ich will nur aus der Frage auch Pressefreiheit mal sagen, viele Anwälte und auch viele Journalisten, die sich zu Recht bei ihrer wertvollen Arbeit auf dieses Gesetz berufen haben, die haben ja auch gesagt, da gibt's Ineffizienzen. Das ist gut, dass ihr da im Zweifel eine Reform angeht. Und
also
das finde ich auch in Ordnung.
Sie wollen es, aber das heißt, Sie wollen es nicht wirklich abschaffen?
Sondern es geht darum,
es reformieren.
Es geht darum, dieses IFG.
Hätten Sie ja dann auch einfach reinschreiben können.
Ja,
ne?
Nein, ich hätte da vieles, um diese Diskussion zu ersparen, damit wir über das, was in der Staatsmodernisierung wirklich wichtig ist, Behördenbündelung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, um darüber hier zu reden, 10 Minuten, hätte ich diesen Satz länger reinschreiben können. Wir haben ihn so abgekürzt. Ich will sagen, die Idee kann natürlich sein, dass das Informationsfreiheitsgesetz aufgeht in einem Transparenzgesetz, in Bundespresseauskunftsrecht, in verschiedenen Dingen. Da gibt es verschiedenste Ansätze, die man diskutieren kann.
Herr Schweizer, wie sehen Sie das denn? Ich meine, das ist ja schon etwas, was sozusagen da noch ein paar sehr zentrale und gerade auch sehr, wie soll man sagen, entscheidende Fragen unseres Gemeinwesens so tangiert. Und da sitzt ein Top-Jurist, ne? Also deswegen muss man immer jedes einzelne Wort sehr genau nehmen. Und da steht abschaffen. Da steht nicht reformieren, da steht abschaffen.
In der jetzigen Form. Das ist schon,
abschaffen.
Und deswegen haben wir es reingeschrieben.
Ich kann auch sagen,
nicht
wir können
Ersatz
Sie in der jetzigen Form reformieren. Sie hatten wahrscheinlich Gründe, nicht reformieren zu schreiben.
Nö, da habe ich keinen Skrupel, das hätte man auch schreiben können. Und um die Diskussion abzukürzen, hätten wir es auch so schreiben können. Und die Frage ist, wie löst man es für alle jetzt? Ja, schauen Sie aber bei diesem Thema, wir verhandeln da eine Woche, haben auch sehr gut mit der SPD verhandelt bei diesem Thema.
Es war Nacht.
Nee, Da geht es gar nicht mal drum, sondern da ist es einfach so, ich finde es einfach bemerkenswert, dass dieses Thema dann irgendwie das ist, um das man sich da so streitet und glaubt, die Union will jetzt en passant hier irgendwie Transparenz abschaffen. Das ist nicht unser Interesse und das habe ich auch klargestellt.
Sie verstehen aber schon, dass es einen gewissen pikanten Zusammenhang gibt, wenn man selbst davon betroffen war und dann als Leiter der Arbeitsgruppe das da rein formuliert. Entschuldigung, also ich verstehe jetzt gar nicht irgendwie, wo da der Dissens sein soll.
Der Dissens ist einfach, dass uns unterstellt wird, wir würden Transparenz abschaffen wollen und das wollen wir nicht.
Aber das ist doch gut, das einfach mal so in der Deutlichkeit zu sagen. Herr Schweizer.
Ich wollte Ihre Frage noch beantworten.
Ja, genau.
Ich bin auch dagegen, dass es abgeschafft wird. Mhm. Und ich glaube, die Argumente, warum man es doch beibehalten sollte, hat Herr Amthor jetzt gerade auch selbst geliefert. Mhm. Wenn ich eine Idee für so gut befinde, wie es ja offensichtlich Ihrer Position war oder ist, dann brauche ich nicht so viele Worte dafür. Ich bin dafür, dass wir es beibehalten. Wenn es reformiert werden muss, dann muss man sich das anschauen. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber der Wesenskern der Funktion für Bürgerinnen und Bürger und nichtstaatliche Dritte, der darf nicht verloren gehen. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Wesensgehalt unserer Demokratie zu tun. Mhm. Dazu gehört Transparenz, gerade in diesen Zeiten. Und dieses Signal darf man eben auch nicht setzen. Man kann sich immer auch juristisch und wissenschaftlich darüber streiten. Aber wenn man in politischer Verantwortung ist, dann muss man an der Stelle klar sein. Und ich bin sehr klar, wir sollten dieses Gesetz nicht aufgeben. Und ich finde, das sollte auch dann am Ende das Ergebnis des Koalitionsvertrags sein.
So habe ich Herrn Amthor aber auch verstanden. Und
ich will nur sagen, war ja auch in früheren Wahlperioden mal Position der SPD, das IFG im Zweifel aufgehen zu lassen in einem gebündelten neuen Gesetz. Diese Diskussion darum gibt es und die haben wir damit aufgegriffen. Und ich finde, mir ist nur der Punkt wichtig, wenn man sozusagen dieses Schlagwort nimmt und dann Parteien etwas unterstellt, das sie gar nicht wollen, das finde ich einfach keinen Gewinn für die Demokratie.
Sie kriegen mich da nicht, Herr Abtor.
Das ist
wirklich,
auch okay.
Sie kriegen mich da deswegen nicht, weil Sie diesen Interessenskonflikt da haben.
Ich finde, wissen Sie, das IFG, jeder Politiker, der irgendwie tätig ist, ist Gegenstand auch von IFG-Anfragen. Wenn er Schweizer Ministerpräsident ist, gibt es auch eine ganze Reihe von Anfragen zu seinen Themen. So, und ich finde das einfach, muss ich sagen, kommunikativ ist es nicht gut, dass man mir das so überhilft. Am Ende stehe ich trotzdem dazu und vertrete es inhaltlich. Und das kann man, glaube ich, mit guten Argumenten.
Ich halte Sie für einen lupenreinen Demokraten und ich bewundere immer wieder auch Ihre klare argumentative Schärfe, wenn es darum geht, sich von der AfD beispielsweise abzugrenzen und klar den Punkt zu machen. Und ich mag das Einstehen für Demokratie. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Und deswegen sollte man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber wenn man natürlich mal diese Affäre hatte, für die man sich auch entschuldigt hat und sozusagen in einem Brief an einen Bundeswirtschaftsminister aus derselben Partei Lobbyarbeit für eine amerikanische Firma macht.
Das war mein größter politischer Fehler.
Weiß ich.
So, und deswegen versuche ich doch nicht, das reinzuwaschen durch irgendwie sowas.
Aber Sie verstehen aber, dass dann, ich sage nochmal, mein Job ist Misstrauen und der von vielen Kollegen auch. Und die riechen das dann und sagen, da ist jemand befangen, dann lass es jemand anderen machen. Vielleicht waren Sie einfach dann in der Arbeitsgruppe der
Naja, ich Mann. Finde, wenn man Vorsitzender einer Arbeitsgruppe ist, dann vertritt man alle Schwerpunkte, die da drin sind. Und da mache ich mir auch keinen schlanken
Schritt. Das
Vorsitzender das zu sein auch, heißt dann auch nicht, man sucht sich die Themen aus, wenn man sie gerne hat.
Ich will auf was anderes hinaus. Frau Klüver-Eschbruck ist bei uns und wir sind weit, weit, weit und glücklicherweise, weil wir solche Dinge auch ganz offen einfach diskutieren können. Ja, ich finde das gut, diese Art von Auseinandersetzung. Und dass sich jemand wie Philipp Amthor dem auch stellt. Er musste heute damit rechnen, dass die Frage kommt. Das war ihm klar. Trotzdem stellt er sich. Und ich weiß, ich habe nichts zu befürchten. Mhm. In Amerika ist das mittlerweile anders.
Das ist anders. Und ich finde es interessant, dass wir das jetzt so in der Detailschärfe aufgenommen haben. Mhm. Denn das, was jetzt möglich ist und was wir in der Beschleunigung über die letzten 80 Tage gesehen haben, fast 80 Tage gesehen haben, ist möglich, weil in verschiedenen Bereichen Unklarheiten über genau diese Dinge gelassen worden sind. Und ich glaube, wenn wir eine Lehre ziehen, nicht nur aus dem Koalitionsprozess jetzt, aber nach vorne gedreht, wir haben das Bundesverfassungsgericht nochmal gerichtlich oder faktisch in unserer über unsere Gesetzgebung abgesichert. Das ist richtig und wichtig. Mhm. Aber genauso müssen wir es eben jetzt nach vorne gedreht auch mit unseren Landesverfassungen tun. Wir brauchen diese sprachliche, nicht nur die sprachliche Klarheit, sondern eben auch die Klärung in der Sache. Denn wenn wir eine Sache gelernt haben durch diese wahnsinnige Beschleunigung, Frau Mössbauer hat es angesprochen, vieles hätten wir sehen können, haben wir gesehen, ich habe stark mit dem Bundestag auch über diese Themen geredet. Aber die Beschleunigung ist der Punkt. Und sich reinzulehnen in die legislativen Lücken, in die Unklarheiten, die semantischen, die führen jetzt dazu, dass wir ganz stark im US-Kontext genau diese Beschneidungen sehen, zum Teil mit vorgehaltener Hand, also mit Deckmäntelchen anderer politischer Möglichkeiten oder Sichtweisen. Aber was dahinter steht, ist ein eben sehr, sehr tiefer Staatsumbau. Dahingehend, dass die älteste verfassungsgerichtete und rechtlich abgesicherte Demokratie in dem Sinne sich selber sehr stark abbaut. Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, persönliche Freiheit, wie wir anfangs in der Sendung nochmal gesehen haben. Und die Tatsache, dass ich als amerikanische Staatsbürgerin vor 3 Tagen mit einem sauberen Handy in die USA eingereist bin. Dass ich darüber nachdenken musste, das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich mich über meine Staatsbürgerschaft und meine doppelte Staatsbürgerschaft, dass ich mir da Gedanken machen musste mit meiner amerikanischen Geburtsurkunde, das sind neue Zeiten.
Was meinen Sie mit sauberem Handy?
Ein Handy, in dem keine sozialen Medien mehr abgebildet waren, in dem mein persönlicher E-Mail-Austausch nicht mehr stark abgebildet ist, in dem ich quasi nur noch mit beruflichen Dingen quasi in mein eigenes Heimatland einreise.
Und das, was Sie jetzt hier sagen, kann das ein Problem werden?
Das kann es, aber deswegen lebe ich in 2 gestandenen Demokratien. Und das ist mir wichtig.
Das verstehe ich.
Und, und die Tatsache, dass ich mir aber Gedanken machen muss über meine Kapazität, frei meine Meinung zu äußern in dem Land, in dem ich nicht nur eine starke Verwurzelung habe, sondern eben auch meine wissenschaftliche Karriere begründet habe, in dem Sinne, dass in dieser Beschleunigung ist das in der Tat angsteinflößend.
Wir haben diese Bilder am Anfang der Sendung gezeigt. Vielleicht können wir das einmal noch mal kurz zuspielen, den Fall dieser Promotionskandidatin an der, wo war das, Tufts-University,
glaube ich. Das ist meine genaue Nachbarschaft übrigens in Somerville.
So, was ist da passiert? Da ist diese junge Frau und dann wird die von Menschen, die fast vermummt sind, angesprochen.
Genau.
Wie sich später herausstellt, sind die wer?
Ja, das sind also, wie wir jetzt wissen, 5 vermummte Eispatrouillengänger faktisch. Und die Vermummung ist ja schon mal das Erste. Also sie wird, und so wird es auch in der amerikanischen Presse, so ist es in der amerikanischen Presse auch stark beschrieben worden, das ist Freiheitsberaubung oder wirkt wie Kidnapping. Ihr werden weder ihre Rechte vorgelesen, das sind die sogenannten Miranda Rights, die normalerweise bei jedem Kontakt mit irgendwie Staatsbehörden vorgelesen werden müssen. Hätte sie aufgeklärt werden müssen, was mit ihr passiert und warum. Und was wir in Folge natürlich gesehen haben, was eben noch schwerer wiegt, ist, dass sie sofort aus ihrem Bundesstaat, aus dem Commonwealth von Massachusetts, rausgebracht worden ist, nach Louisiana. Auch im Übrigen im Übergehen eines gerichtlichen Beschlusses, was wir auch bei einem früheren Fall hatten. Mhm. Also, dass hinweggesetzt wird über gerichtliche Beschlüsse, um nach Louisiana zu kommen, wo sie zunächst, jetzt wird sie konsularisch betreut vom türkischen Konsulat und von einer Anwältin, aber auch zunächst keinen Zugang hatte.
Sie ist türkische Staatsbürgerin?
Sie ist türkische Staatsbürgerin, Promotionskandidatin.
Studiert in den USA?
Genau.
Jemand, den man auch braucht? Eine Demokratie wie Amerika braucht Leute, die promovieren wollen, die schlau sind, die sich anstrengen. Was war ihr Vergehen?
Ja, und das ist eben genau der Punkt. Da fangen jetzt an, die Inkongruenzen des vermeintlichen Staates aufzugehen. Mhm. Zunächst wurde ja ein Absolvent der Columbia in New York verhaftet, der in der Tat auch für Proteste öffentlicher Art oder auf dem Campusgelände gesorgt
hat. Mahmoud Khalil, ist das der Mann?
Genau. In ihrem Fall, und das haben sie eigentlich eingangs angesprochen. Sie hat einen Meinungsartikel verfasst, einen Meinungsartikel, in dem auch im Übrigen die Frage der Palästinenser vorkam, aber die sich hauptsächlich an die Führung ihrer eigenen Universität richtete. Nämlich, wo in Frage gestellt wurde, ob mit der Frage der Investmentpolitik einer Universität wie der Tufts University, die natürlich divers investiert, aber eben auch in israelische Unternehmen, ob das weiterginge. Und das hat sie da kritisiert. Sie hat und dass eben in ihrer Meinung bestimmte Vergehen gegenüber den Palästinensern nicht richtig angesprochen worden ist. Das ist ihre persönliche Meinung.
Und das ist Meinungsartikel. Das ist Meinungsfreiheit.
Ja. Und jetzt kommt die Inkongruenz, wenn sich dann ein Außenminister bei Marco Rubio hinstellt und sagt, ja, er habe persönlich 300 Visumsanträge geprüft und würde die auch weiterprüfen oder eben existente Visen prüfen und hätte sie eben für besonders aufrührerisch befunden. Das scheint eine willkürliche Entscheidung eines amerikanischen Außenministers zu sein. Denn die drei prominentesten Fälle der letzten Tage haben keinen Zusammenhang. In Minnesota ist auch eben ein MBA-Absolvent, auch Türke, gerade festgenommen worden, weil er 2023, bevor er sein Studium angefangen hat, Alkohol am Steuer ihm nachgewiesen worden ist, was er längst verbüßt hat. Also da werden jetzt alle möglichen Gemengelage zusammengezogen.
Sie sagen, es längst verbüßt. So. Also ich meine.
Und das ist eben der Punkt. Die Willkür, die Staatswillkür, die da wirkt. Und Sie haben es eingangs gesagt. Was ist die Summe? Was soll das? Was das soll, ist, dass Angst entsteht innerhalb einer Universität, in einem universitären Bereich. Amerikanische Universitätssystem, und man überlege noch mal, wie viel Forscher aus unserem Land weggegangen sind nach dem Zweiten Weltkrieg und dort wahnsinnige Forschungsnetzwerke aufgebaut haben, auch mitunter dafür gesorgt haben, dass Amerika das Land der Forscher und Wissenschaftler wurde, wie es jetzt
ist. Muss
ich
nur mal die Nobelpreiskandidaten der letzten Jahrzehnte anschauen.
Absolut.
Und der wie Punkt, viele davon in den USA geboren worden sind und wie viele nicht, der größere Teil nicht.
Genau. Ja. Aber vieles ist davon losgegangen, als wir in unserer Geschichte hier in Deutschland die Wissenschaft auch haben versucht auszuschließen, zu drangsalieren. Diese Freiheiten hat ihnen dann Amerika geboten, hat Netzwerke aufgebaut. Und das sind Netzwerke, die jetzt für einen Wirtschafts- und einen Wissenschaftsstandort Amerikas nachgewirkt haben. Mhm. Und die größte Inkongruenz scheint zu sein, und darauf haben Sie schon angesprochen, wie geht ein Umbau, eine Reindustrialisierung Amerikas? Wir stehen kurz davor, dass ein großer, der Liberation Day kommen soll. Wie geht ein Eingreifen mit einer Zollpolitik, eine Drangsalierung der Binnenwirtschaft faktisch, aber dann mit der Idee einer Reindustrialisierung zusammen, wenn Sie Forschung auf höchstem Niveau einschränken, wenn Sie die vielleicht im schlimmsten Fall nach irgendwelchen willkürlichen Kriterien sortieren wollen? Wie kommt das zusammen? Das scheint nicht erschließlich.
Wir machen die Diskussion sofort auf, aber vielleicht hilft es noch einmal, einen kurzen Blick zu werfen. Wir sind im Jahr 2021. J.D. Vance, der damals noch keine wirklich Senator war, hat das damals schon klar adressiert. Und wir hätten gut daran getan, das ernst zu nehmen. Wir hören mal kurz rein.
So viel von dem, was wir in dieser Bewegung in diesem Land tun wollen, hängt meiner Meinung nach grundlegend davon ab, dass wir eine Reihe sehr feindseliger Institutionen durchlaufen. Insbesondere die Universitäten, die das Wissen in unserer Gesellschaft kontrollieren. Die kontrollieren, was wir für wahr und was wir für falsch halten. Sie betreiben Forschung, die einigen der lächerlichsten Ideen in unserem Land Glaubwürdigkeit verleihen. Ich denke, wenn wir etwas für unser Land und die Menschen, die hier leben, tun wollen, müssen wir die Universitäten in diesem Land offen und aggressiv angreifen. Alles hat seine Zeit in diesem Land. Und ich glaube, diese Bewegung des nationalen Konservatismus ist das, was wir brauchen. Anstelle von Inspiration brauchen wir Weisheit. Und es steckt Weisheit in dem, was Richard Nixon vor ungefähr 45 Jahren gesagt hat. Er sagte, ich zitiere, die Professoren sind der Feind.
The professors are the enemy.
Die Professoren sind der Feind, sagt der Vizepräsident der kommende der Vereinigten Staaten.
Ja, das unterstreicht nochmal, dass es in den USA diese Umbaubewegung, die wir jetzt sehen, die noch viel tiefer geht als ein Wirtschafts- und das ist schon genug, müssen wir wirklich nochmal ins Auge fassen, ein Wirtschaftssystem umzubauen mit dem Resonanzkörper, dass das für unsere gesamte Weltwirtschaftsordnung hat, ein internationales politisches System, was auf Normen und Gesetze beruht, auszuhebeln, das schwingt da alles mit. Aber das geht natürlich nur, wenn Sie subkutan sehr viel mehr verändern, wenn Sie sehr viel mehr in die Kulturveränderung gehen. Das schließt nahtlos an, das, was J.D. Vance beschrieben hat, an die drei Großprojekte der Republikaner. Das Justizsystem in der Tiefe umzubauen, oberster Gerichtshof, sehr konservativ.
Schon in der ersten
so genau, und das wird jetzt noch verstärkt und verschärft, aber auch die Justiz im Land. Deswegen auch gerade der Nahkampf zwischen dem Weißen Haus und der Justiz. Es ist noch nicht ausgefochten. Ein Großprojekt. Zweites Großprojekt, den Bildungsapparat in den USA so umzubauen, dass öffentliche Bildung, also da im Übrigen, wo wir Konsens und Demokratie lernen, zu entkernen, so dass viele Kinder, und wir haben gesehen, einen dreifachen Zuwachs am sogenannten Homeschooling von der Pandemie aber nach vorne gedreht, also rausnehmen von Kindern aus dem öffentlichen Schulsystem. Und jetzt sehen wir die Zersetzung des Bildungsministeriums. Hat jetzt mit der eigentlichen Bildung nichts zu tun, aber mit Rechten. Und der andere Punkt ist natürlich die Abtreibungsfrage. Und diese drei Großprojekte schließen nahtlos an das große Kulturumbauprojekt. Mhm. Und das haben übrigens Federalist Association und Heritage natürlich auch alle ins Programm geschrieben.
Heritage ist insbesondere dieser Think Tank Project 25.
Genau.
Das, also quasi, wenn man das nochmal liest, ich habe neulich mal begonnen damit, das zu lesen, das liest sich wirklich wie ein Drehbuch.
Ja,
für all das, das läuft wirklich nach Plan jetzt so ab.
Genau.
Erst Herr Schweizer, dann Philipp Amthor. Wenn Sie das sehen, die Frage, was das mit Amerika macht, ist das eine. Wie denken Sie gerade über die Konsequenzen daraus nach und über die Frage, wie man unsere Demokratie möglichst resilient macht gegen so etwas?
Also zunächst mal finde ich, ist es eine komplett zutreffende Analyse. Es ist ja nicht mehr wie in der ersten Amtszeit Trump, wo man den Eindruck hatte, das ist so anarchisch, erratisch, auch chaotisch. Und er überrascht sich jeden Tag selbst. Es scheint schon wirklich auch nach einem Plan zu funktionieren. Und leider Gottes auch nach einem Plan, der wahnsinnig entschlossen, wenn nicht zynisch und brutal umgesetzt wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich sage das mit Sorge, aber mit einer gewissen Form von Liebeskummer. Wir sind in Rheinland-Pfalz ein sehr transatlantisches Bundesland. Wir sind aufs Engste verbunden mit den USA, in Deutschland wir insgesamt, aber in Rheinland-Pfalz ist das nochmal besonders stark so. Wir haben einen starken Militärstandort.
Wie viele haben Sie da? Wie viele Amerikaner?
Es sind ungefähr über 50.000 Menschen, die aus den USA zu uns gekommen sind, schon seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, mit privaten Verbindungen bei uns leben. Stationierte Kräfte sind Zivilbeschäftigte, Deutsche, Amerikaner. Viele bleiben auch hier, heiraten, verlieben sich in das Land, was ich nachvollziehen kann. Und natürlich auch dann in die Rheinland-Pfälzerinnen, Rheinland-Pfälzer. Das ist schon mehr als eine Partnerschaft. Und wir haben auch einen kulturellen, ganz engen Austausch. Es ist ein wichtiger Standortfaktor. Da gibt es Investitionen, die sind, ich sag mal, mit die größten Investitionen außerhalb der Vereinigten Staaten. Und umso bedenklicher ist es. Und die Frage, die Sie gestellt haben, was bedeutet das? Es ist leider kein Thema, was in den USA ist und bleibt und wir das irgendwie jetzt ein bisschen interessiert betrachten, sondern der Plan, dieses Drehbuch, von dem Sie gesprochen haben, an dem arbeiten ja auch viele bei uns in Europa.
Richtig.
Und diese Transformation von lebendigen Demokratien hin zu erfrierenden Demokratien und irgendwann autoritären Staaten, das haben wir auch schon erlebt. Das haben wir auch in Europa erlebt. Und natürlich dürfen wir mit unserer deutschen Geschichte jetzt auch nicht allzu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sein. Aber wir müssen vielleicht eher mit dem Hintergrund, den wir haben, sagen, sowas ist schon mal passiert und es kann wieder passieren. Die Vergleiche sind immer, schwierig, weil sie immer hinken. Aber dass eine Demokratie auch wieder weggehen kann, dass sie nicht naturgesetzlich einfach bleibt, das haben wir erlebt. Und darum müssen wir da sehr, sehr besorgt sein. Und den Kräften, die das unterstützen, Ähnliches unterstützen, auch klar entgegentreten und sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Und wir wollen eigentlich auch nicht, dass die USA sich in diese Richtung entwickeln, weil es gibt keine engere Partnerschaft, das will ich schon auch sagen, als die zwischen Europa und den USA.
Vielleicht muss man sagen, es gab.
Ich sage, es gibt. Wir müssen womöglich jeden Tag neu drüber nachdenken. Aber in meinen Worten steckt auch ein ganzes Stück Wunsch, dass es so bleibt und dass es womöglich wieder so wird. Weil ich mag mir nicht vorstellen, wie sich die Welt verändert, wenn diese Allianz, die ja nicht nur eine sicherheitspolitische ist, komplett weggeht. Die Alternativen machen mir mehr Sorgen, als man sich vorstellen kann.
Ja, Amthor. Ich finde, das war eine glasklare Analyse. Und auch wenn man sich nochmal das auf der Zunge zergehen lässt, was der J.D. Vance da vorgetragen hat, das zeigt ja, wie perfide das alles ist. Es ist ja wirklich perfide. Er nennt das konservativ. Ich kann nur sagen, als jemand, der sich als politisch konservativ versteht, das ist das Gegenteil von konservativer, den Staat bewahrender Politik. Das hat an vielen Stellen zersetzendes, illiberales Potenzial. Da wird dann auf Nixon referiert, alles ganz spannend. Aber man darf jetzt wirklich nicht den Fehler machen, zu glauben, das ist jetzt halt so ein bisschen wie die Republikaner von früher und ein bisschen wie Nixon oder ein bisschen irgendwie wie Ronald Reagan. Das ist ein echter Staatsumbau, der da gerade passiert. Und es muss uns doch stutzig machen, dass ausgerechnet die Kräfte an den politischen Rändern, am rechten politischen Rand in Deutschland, dem dann applaudieren. Und da kann ich nur sagen, wenn man diese Parallele zieht, und die muss man ziehen, die Republikaner rund um Trump, aber vor allem rund um Vance, die meinen es mit dem Staat in den USA genauso wenig gut, wie es die Rechtspopulisten hierzulande mit unserem Staat nicht gut meinen. Die delegitimieren, die zersetzen, die streuen Zweifel, die spalten. Und da, finde ich, ist es eine große Aufgabe jetzt bei all den Dingen, wo wir in den kleinen Einzelfragen, die auch innenpolitisch groß sind, aber
Unterschiede haben. Das ist der Austausch von Argumenten. Gemeinsam, das ist der politische Streit um Inhalte.
Das ist der politische Streit, aber in der großen Linie. Volle Zustimmung.
Das ist genau die Frage der Systemfrage.
Sie müssen sich das vorstellen. Der Diskurs in Nordamerika ist so, wir würden gar nicht in einem Studio miteinander sitzen können.
Genau.
Wir würden uns nicht wie Gegner, sondern wie Feinde begegnen. Und das zu bewahren, also diese eigene politische Kultur zu bewahren. Das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir alle dazu beitragen, aber es ist so bewahrenswert, weil auch das soll ja verändert werden.
Und deswegen will ich auch sagen, das ist bei all den Fragen, wie man dann im innenpolitischen Streit ist, muss das doch vielleicht irgendwie eine gemeinsame Idee sein, auch dieser neuen Koalition und der neuen Regierung, dass man auch Unversöhnliches zu versöhnen mal als Zweck sieht, als sinnvoll sieht. Den Kompromiss auch zu suchen, hart zu streiten, aber Kompromisse zu finden, anstatt zu spalten, dass das irgendwie eine sinnvolle Idee ist und das bessere Konzept als das, was wir da in den USA sehen, dafür sollten wir sehr leidenschaftlich kämpfen.
Frau Klüver-Eischbruck, zum Schluss nochmal gefragt. Es ist ja schon ironisch, ne, dass der Mann, der dahinter Ihnen gerade auf der großen Leinwand auftaucht,
bitte? Erst bei Yale war und das jetzt sagt.
Erst bei Yale war, das ist, der eine unglaubliche Aufsteigergeschichte hat, dessen Biografie mich bis heute auch wirklich fasziniert. Mhm. Und ich verstehe bis heute nicht so richtig, warum jemand genau aus dieser Geschichte dann diese Konsequenzen zieht, diese Schlüsse zieht. Das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Und dass sich jemand wie J.D. Vance dann in München hinstellt, und die vermeintliche Meinungsunfreiheit in Europa geiselt, als jemand, der selber gerade offensichtlich sehr, sehr viel dafür tut, dass es in den USA genau mit dieser Meinungsfreiheit zumindest dann zu Ende geht, wenn sie dir selber nicht passt. Muss man auch zum Schluss noch einmal selbstkritisch sozusagen fragen oder sagen, dass möglicherweise amerikanische Universitäten, ich finde immer, eine Universität ist ist der Ort der Meinungsfreiheit, da muss fast alles gesagt werden dürfen. Aber dennoch an manchen Stellen, gerade wenn es jetzt um Gaza geht, um Israel geht, nicht aufgepasst haben. Ich habe Szenen im Kopf, wo sich jüdische Studenten dann in Bibliotheken verschanzen müssen, weil sie Angst haben, wirklich um Leib und Leben. Das ist natürlich der Teil, der nicht geht. Ist es die Sorge wirklich um diese Übergriffe? Oder geht es da in Wahrheit um was anderes?
Ja, das ist eben das Spannende, dass Antisemitismus mit aller Härte bekämpft werden muss, auch argumentativ, auch auf Campusen.
Ja, und da haben wir zumindest einen halben Punkt, wenn Sie sagen, da habt ihr nicht immer konsequent aufgepasst.
Man muss es noch einmal zurückdrehen, weil die Trump-Regierung hat das, und das ist eben das Schlimme, Antisemitismus ist eine grauenhafte und menschenverachtende Logik. Und das muss man einfach hier nochmal auch in dem Kontext sagen. Aber seit 2019 gebraucht die Trump-Regierung damals noch, das als Deckmäntelchen bestimmte Dinge zu drangsalieren, einzuschränken und auf Meinungsfreiheit einzuwirken. Denn damals schon wurde ein Kodex eingeführt, der den die Universitäten messbar nachweisen sollten, wie sie Antisemitismus bekämpfen. Dass das um den Gaza-Krieg ausgeartet ist, dass es da viele Konflikte gab, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel und der Präsident der Harvard hat mir gerade als Absolventin heute in der Nacht einen Brief geschrieben und hat noch mal in 4 Absätzen, er ist selber Jude, erklärt, was die Universität in Summe über die Thematik, um Antisemitismus faktisch strukturell zu bekämpfen, was sie dort getan haben. Und im Übrigen auch Dialog zu kreieren. Aber die Tatsache, dass das nicht reicht, und das hören wir immer wieder vom Weißen Haus, denn jetzt werden die Stöckchen verlagert, weil die Zielsetzung nicht faktisch diese Thematik ist. Da sind wir wieder bei den Abschiebungen oder bei anderen Methoden, jetzt große Forschungsgelder wegzukürzen. Im Übrigen auch in
Harvard
den sogenannten
9 Milliarden
mit 9 Milliarden.
Auf Jahre
verteilt. Und dennoch, 2/3 der Forschungsgelder kommen daher. Viele große amerikanische Universitäten finanzieren damit zum Beispiel das Gesundheitssystem ihres eigenen Bundesstaates mit hochtechnologischer, biotechnologischer Forschung. Alles, was dazugehört, auch Infektionskrankheiten, alles, was wir brauchen. Diese Dinge passen jetzt oder werden jetzt passend gemacht. Und sie werden passend gemacht für einen Kulturkampf, den diese Regierung auf lange Hand ansetzt. Und ich möchte nur einen Punkt noch ergänzen bei Herrn Amthor. Ich habe mit vielen Abgeordneten der CDU, CSU gesprochen, die zu dem Parteitag der Republikaner gefahren sind. Und ich habe gesagt, wenn Sie dort hören, und da hatten Sie gerade Ihr Grundsatzpapier rausgebracht, wenn Sie dort von christlichen Werten gesprochen wird, dann sind das exkludierende
ist eine andere Vorstellung, als die Philipp Amthor hat.
Genau. Das meint Augustinus und nicht Aufklärung.
Und das Wichtige ist hier in unserem Kontext, 2 Dinge müssen wir jetzt beachten. Es wird in unserem politischen Kontext auch daran gehen, unsere Normen der konsensualen Demokratie abzubauen. Das sehen wir überall in der politischen Debatte. Das müssen wir schützen. Und wir müssen vor allen Dingen eben auch institutionell unsere Gesetze, unsere Kapazitäten, unsere Institutionen, selbst wenn wir sie umbauen müssen, übrigens à la Estland besser und statt à la Doge, kostet nämlich den amerikanischen Steuerzahler auch eine schöne Stange gerade. Das kann alles funktionieren, aber das muss prioritär sein, denn unsere Institutionen zu schützen, die sind angreifbarer, als wir meinen. Ja, das, was wir im Zwischenmenschlich als normativ, als genormtes Verhalten, als Anstand, kann man das auch nehmen, oder christliche Werte oder wie man es arten möchte, das reicht nicht. Und das sehen wir zum Beispiel eben auch in der Tatsache, dass zu wenig, in meiner Meinung nach, Straßenprotest kommt. Denn er hat es geschafft, über die Jahre, Trump, das ganze Umfeld, die Autoren von Project 2025, bestimmte Gruppen so zu spalten, dass die Verunsicherung enorm groß ist. Und die Debattenkultur in dem Sinne in Summe gerade abnimmt. Das hat auch was mit der Pressefreiheit zu tun, sukzessive abgebaut. Genau. Und überall da, wo wir das Playbook sehen, das haben wir in Ungarn gesehen, wir sehen es in der Slowakei, übrigens teilleben jetzt auch in Frankreich. Das muss das Erbe unserer Geschichte sein, dass wir eine bessere Diagnostik hinbekommen. Also nicht nur dieses, wenn es wiederkommt, dann sehen wir es. Aber wir müssen jetzt im politisch-gesellschaftlichen Kontext dahin kommen, dass wir in eine Aktion, in einen Aktionismus kommen. Wir müssen das schützen, was es zu schützen gilt. Wir müssen unsere Bürger und Bürgerinnen viel mehr mitnehmen. Denn diese Transformationsprozesse, die erzeugen ja Verlustängste, die erzeugen Leiden. Und das ist das, worauf sich eine AfD genau positioniert, die ihre Arme schützend um die Leiden. Und das war der Anfang von Trumps Erfolg.
Genau.
Er hat diese Schmerzen in der Wahlbevölkerung abgeholt. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die Strategie kennen wir jetzt. Und deswegen ist unsere allgemeine Verantwortung, nicht nur die Diagnostik hinzubekommen, das können wir mit unserer Erfahrung und unserer Geschichte, sondern in die Arbeit zu bringen.
Wir müssen ins Doing kommen. Jetzt hätte ich fast einen berühmten SPD-Kanzler zitiert an der Stelle. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war ein interessanter Austausch. Sind leider schon über der Zeit. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.